Kriminelle zu jagen in Uniform. Das ist so meine alltägliche Arbeit gewesen in den vergangenen 10 Jahren. Mir wurde nie langweilig, aber es war schon erschütternd teilweise, dass das die Leute sind, die für unsere Sicherheit sorgen sollen.
Alle aussteigen und dann sagt er so, ja, haben Sie getrunken? Ich so, Habibi, ist Ramadan? Nein. Ja, wir machen Alkoholtest. Ich so, für was? Lass mich eine Linie langlaufen, was willst du von mir? Alkoholtest, wir machen Urinprobe.
Ach, das sind Repressionen.
Und dann war ich schon so, was für Urinprobe? So, wo willst du jetzt hin damit? Mitkommen, sonst werden sie festgenommen. Ich so, für was? So, du hast gar keine Grundlage, so, was hab ich gemacht? Und die anderen auch alle so ans Auto stellen und Hände hinter den Rücken. Und ich dachte mir so, okay, das nimmt gerade ein Dings Ausmaß an, wo ich auch nicht weiß, wie weit geht meine Sicherheit.
Ich habe so viele Fälle nachrecherchiert, wo es schlimm ausgegangen ist.
Ja.
Leute krankenhausreif geprügelt worden sind, Leute erschossen worden sind, Leute erstickt sind.
Assalamu alaikum, willkommen zu einer neuen Folge von Was würde Baba sagen, dem Nummer 1 Podcast in ganz Deutschland, denn wir machen den most relatable Content in ganz Deutschland, sagen wir immer. Bei uns geht es um all die Themen, die ihr öffentlich so nicht besprochen seht oder die kaum besprochen werden, aus den Perspektiven, die ihr zu wenig hört. Heute auch mit einer Perspektive, die öfter gehört wird, aber inhaltlich zu wenig in diesem klassischen Mainstream-Journalismus eigentlich so richtig zu Wort kommt. Das Thema des Tages ist ein super aktuelles Thema des Tages. Wir sprechen nämlich heute über Polizeigewalt und Racial Profiling. Auf euren Timelines habt ihr diese Videos wahrscheinlich hoch und runter gesehen, gerade von Protesten bei Pro-Palästina-Demonstrationen. Wenn Polizisten mit exzessiver Gewalt eigentlich friedliche Demonstrierende niederknüppeln oder unterdrücken. Aber auch aus eurem eigenen Leben kennt ihr das bestimmt, wenn ihr im Zug sitzt, von Österreich nach Deutschland kommt oder auch von anderen angrenzenden Ländern nach Deutschland kommt und ganz zufälligerweise ihr rausgezogen werdet für eine Personenkontrolle oder ihr sitzt im Auto und plötzlich ist die Polizei wieder da und das Ganze läuft nicht so ab, wie ihr euch das vielleicht vorstellen würdet. Wir versuchen heute in der Folge, gerade für junge Menschen nochmal zu zeigen, wie man mit diesem Alltagsrassismus umgehen kann, aber auch mit Polizeigewalt, wenn man damit konfrontiert ist, welche Lösungen gibt es, aber auch zu erklären, wie allgemein ist dieses Thema und wie groß ist das Problem mit der Polizei tatsächlich. Ich weiß, es wird ganz oft so darüber gesprochen, ja, die migrantischen jungen Männer, vor allem in Deutschland, haben ein Problem mit der Polizei, aber vielleicht wollen wir einfach heute auch feststellen, hat vielleicht auch die Polizei ein Problem mit uns. Wir haben ganz viele Perspektiven heute in dieser Folge. Ich habe da vor, ich glaube mittlerweile 5 Jahren mal eine Podcast-Folge gemacht. Da werden wir euch Ausschnitte einblenden von BPOC, Menschen mit Migrationsgeschichte, die über ihre Erfahrungen auch sprechen, also nicht wundern. Und ganz zum Ende versuchen wir euch Tipps zu geben, wenn ihr das erfahrt, wie könnt ihr euch selber helfen, wie können Institutionen, NGOs, Menschen, Anwälte euch helfen, mit diesem Problem umzugehen. Das kommt alles auf uns zu. Wir haben eine Menge vor. Mein Gast, toller Autor, Journalist, Deutsch-Marokkaner, Mohammed Amjahid. Applaus.
Danke.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wie geht's
dir? Mir geht's, ich habe gestern Haftbefehl gepumpt, so als Vorbereitung. Mir geht's gut, also mein neues Buch handelt ja genau vom Thema Polizeigewalt und ich bin investigativer Journalist und ich habe die letzten 10 Jahre, man sieht es mir nicht an, aber ich bin etwas älter, ich habe die letzten 10 Jahre damit verbracht, wirklich zum Thema evidenzbasiert zu recherchieren und deswegen finde ich das toll, dass wir heute wirklich mit ganz vielen Perspektiven darauf gucken werden.
Fangen wir doch mal bei den 10 Jahren an, bevor wir dann zu den verschiedenen Thesen, die wir ja jede Folge vorbereitet haben, kommen. Was hast du in diesen 10 Jahren erlebt, was dir jetzt vor allem im Kopf ist, wo du sagst, das sind so die 2, 3 Punkte, die haben mich so verstört und deswegen war es für dich noch umso motivierender vielleicht dann auch in den Sachen noch mehr zu recherchieren und noch mehr die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Also tatsächlich war sehr viel sehr verstörend und ich könnte jetzt nicht sagen, das ist die Top 3, sondern eher nur so ganz spontan kommen mir so Videos zum Beispiel in den Sinn, wo auf Demonstrationen, verschiedensten Demonstrationen Menschen brutal zusammengeschlagen worden sind von der Polizei und danach von der Polizei versucht worden ist, das zu vertuschen. Und meine Aufgabe, es war eben für Aufklärung zu sorgen als Journalist. Mir kommt in den Sinn, so absurde Szenen, wie ich geheime Dokumente in einem großen Bahnhof irgendwo in Deutschland entgegennehme von irgendeinem Informanten, der mit einer großen Sonnenbrille irgendwie mir das quasi zuwirft und dann wegläuft, weil er hat Angst, dass irgendwie die Polizei ihn erwischt.
Warte mal, das ist jetzt zu spannend, um das so drüber zu wischen. Das ist jetzt. Also du hast dieses Buch geschrieben, was jetzt bald rauskommt. Und wie kommt man an diese Informationen ran? Also du darfst natürlich nur das erzählen, was du erzählen kannst. Fühl dich da völlig frei. Aber das ist jetzt, das klingt ja wie so ein Spionagefilm-mäßiger.
Ja, so deutsches CSI, ne?
Ja.
Also es ist so ein bisschen absurd, weil man stellt sich ja den Job von einem Journalisten eher so langweilig vor. Man geht in das Büro und dann schreibt man einen Text und dann kommt er irgendwann mal und irgendwie. Und mit diesem Thema wurde es sehr abenteuerlich teilweise. Und ich habe mehrere InformantInnen in Polizeibehörden, ohne die ich meine Arbeit nicht machen könnte. Gleichzeitig muss ich sagen, in ganz Deutschland kann man die an vielleicht maximal 3 Händen abzählen. Also so viele gibt es auch nicht. Aber es gibt Leute im System, die sehen, dass irgendwas falsch läuft. Und die haben dann auch diesen Drang, das quasi zu veröffentlichen oder eben als gute Quelle diese Informationen weiterzugeben. Und das war halt eine von diesen Personen, der dann wirklich auch Konsequenzen befürchtet hat und dann auch leider, weil er intern negativ aufgefallen ist mit Kritik, der musste dann auch irgendwie dann richtig einstecken intern. Und dann kommen halt so absurde Szenen wie aus so Thrillern vor, wo ich halt viel zu spät mit irgendeinem ICE einfahre natürlich und dann so dieser Mensch einfach wirklich Angst hat, weil er das Richtige macht. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Weil er weiß, wenn es rauskommt, dann wird er richtig sanktioniert intern.
Und dann hast du diese Geheimdokumente bekommen, was im Buch steht wahrscheinlich, was da drin stand.
Genau, also in meinem Buch Alles nur Einzelfälle schreibe ich das hoffentlich auch ein bisschen unterhaltsam auf, aber es steht da zum Beispiel drin, wie PolizistInnen um 9 Uhr morgens zu ihrer täglichen Morgenrunde irgendwie zusammenkommen und dann über BPOC lachen oder rassistische Witze machen oder sagen, nice, haben wir wieder gut racial profiled gestern. Und das sind halt so Sachen, es gibt wenige Leute im System, die haben halt ein Gewissen, dass sie nicht mehr belasten können, indem sie halt das einfach mitmachen und nichts sagen. Und die wollen was verändern, beziehungsweise zumindest, dass das öffentlich wird. Und diese Dokumente zu lesen, aber auch mit den WhistleblowerInnen selbst zu sprechen, mit den Betroffenen zu sprechen, mit den politischen Verantwortlichen zu sprechen, Videomaterial auszuwerten, bei eben den Demos oder den Großveranstaltungen zu sein, wirklich auch forensisch vorzugehen und eben Kriminelle zu jagen in Uniform. Das ist so meine alltägliche Arbeit gewesen in den vergangenen 10 Jahren. Mir wurde nie langweilig, aber es war schon erschütternd teilweise, dass das die Leute sind, die für unsere Sicherheit sorgen sollen.
Wir hätten sehr, sehr gerne mit jemandem von der Polizei gesprochen, der sich potenziell dazu äußern kann, verteidigen kann. Es hat sich keine Person finden lassen. Die Polizei Berlin hat, wir haben die vor mehreren Wochen schon angefragt. Also zeitlich ist es auf jeden Fall nicht das Problem gewesen. Wir haben aber ein Statement von der Polizei bekommen. Also die haben uns dann so ein, ich glaube, 6-seitige Antwort auf unsere Fragen, auf unsere Thesen gemailt.
Genau, also da muss man aber auch nochmal darauf pochen, glaube ich, aus journalistischer Sicht. Die Polizei hat ein Informationsgebot, also die müssen informieren, die müssen die Öffentlichkeit auch mit Informationen versorgen, die müssen euch und mir antworten, aber sie machen es nicht so ganz gerne. Also da wird immer versucht, intransparent zu arbeiten. Es sei denn, man ist von so einer ehrenlosen Produktionsfirma oder so und macht so eine Propaganda Serie draus, dann darf man natürlich mit im Streifenwagen fahren.
Wir haben jetzt so ein paar Begriffe, die wir hier so frei verwenden, die uns sehr geläufig sind, weil wir uns mit dem Thema beschäftigen, die sowieso. Lass uns die einmal ganz kurz erklären, dass das wir auf jeden Fall drin haben. Racial Profiling, was ist damit gemeint?
Racial Profiling ist eigentlich, wenn die Polizei Leute rauspickt aufgrund ihres Aussehens. Also weil sie denken, schwarze Menschen oder als muslimisch gelesene Menschen, Kennex, wenn sie denken, Leute, die sich irgendwie anziehen, so Style haben zum Beispiel oder die, keine Ahnung, ein bestimmtes Auto fahren, aber nicht dazu passen, weil sie irgendwie so zu dunkle Haare haben, die picken sich dann, die werden dann rausgepickt von der Polizei und randomly kontrolliert, obwohl da nichts randomly dran ist. Und das ist eigentlich illegal und das ist auch menschenunwürdig. Das weiß die Polizei, sie macht aber weiter überall in Deutschland. Und deswegen müssen wir unbedingt über Racial Profiling sprechen.
Das ist, glaube ich, was viele unserer Zuhörer auch erleben oder erlebt haben. Wie viele Fälle davon hat man erfasst?
Also es ist ein strukturelles Problem. Es gibt keine valide beziehungsweise keine Statistik dazu, weil die Polizei natürlich nicht mit offenen Karten spielt und sagt, so oft machen wir Racial Profiling, weil es ist ja auch offiziell nicht erlaubt.
Ja. Verboten sogar, ne? Ich glaube, Grundgesetz verboten. Also
nicht nur das, sondern es haben auch verschiedene Gerichte in Deutschland das festgestellt, dass es nicht geht. Mhm. Und dennoch, wenn man mit Polizeigewerkschaftlern zum Beispiel spricht oder mit PolizistInnen oder auch mit Innenministerien, dann geben sie das teilweise auch zu. Aber es gibt weder offizielle Zahlen, noch gibt es dazu Statistiken von unabhängigen ForscherInnen, weil die wiederum nicht an das Feld kommen. Also die dürfen auch wiederum nicht die PolizistInnen einfach so begleiten. Mhm. Und deswegen ist die Dunkelziffer, das wird jetzt so kriminologisch. Also die Polizei redet immer von Dunkelziffer, wenn sie nicht weiß, wie viel Kriminalität irgendwo stattfindet. Und die Dunkelziffer bei Racial Profiling ist sehr, sehr hoch, in die Zehntausende, je nach Bundesland. Also es passiert tagtäglich. Man muss auch, das ist jetzt auch nicht Rocket Science, man muss nur an bestimmte Bahnhöfe gehen oder mit einem Zug über die Grenze fahren. Noch nicht mal über die Grenze. Reicht, wenn du in Bayern einfach existierst. Mhm. Als POC, dann kommt irgend so ein Harry um die Ecke und sagt, hier, gib mir mal deinen Pass. Und das ist, glaube ich, auch eine Lebensrealität von sehr vielen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die aber gleichzeitig nicht ernst genommen wird von der Politik und auch nicht von der Polizei.
Ich habe dazu ein paar Stimmen gesammelt. Wie gesagt, die Stimmen sind schon ein bisschen älter, weil die aus einer alten Podcast-Folge von mir sind. Die würde ich einfach mal abspielen. Dann könnt ihr reinhören, dass das nicht einfach mal so random passiert, sondern die Leute da wirklich Erfahrung gemacht haben.
Maurice Meindl hier. Krass, vor allem Maurice Meindl. Ich bin 28 Jahre alt, lebe in der Nähe von Bonn, bin Lehrer oder bin Referendar, gerade Lehrer in Ausbildung und arbeite noch als Fitness-Instructor nebenher. Bin Black, POC, Black German, Afro-German. Mama kommt aus Mauritius, Papa ist Deutscher. Und ja, Racial Profiling is the story of our lives. Ja, ganz bekannte Narrative, die mir und vielen POCs hier in Deutschland natürlich widerfahren ist, aber auch mir, ist, dass wir im Zug angehalten worden sind. Ich bin von Koblenz wieder nach Bonn gefahren. Zug ist noch nicht abgefahren, Polizei kam rein und hat mich und einen anderen, ja, ausländisch aussehenden oder einen anderen Typ in meinem Alter mit Migrationshintergrund natürlich nach den Ausweisen gefragt, weil ich habe gefragt, warum, ja, wir suchen hier jemanden, Beschreibung könnte auf sie zutreffen. Damals war mir das natürlich noch nicht so klar, das war vor 3 Jahren. Na klar, ne, super. Damals war das nicht klar, jetzt weiß ich ja ganz genau, warum das ist, ne. Schwarzkopf muss ja, kann ja, dann kann, könnte ja eher sein.
Mein Name ist Ayman Abdulaziz Said. Ich bin 32 Jahre alt, in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und natürlich habe auch ich als Mann mit schwarzer Haut schon die ein oder andere negative Erfahrung mit der Polizei machen müssen. Ganz konkret fällt mir jetzt eine Geschichte ein aus meiner Uni-Zeit, beziehungsweise ich war auf der Deutschen Journalistenschule in München und wir sind zusammen mit der gesamten Klasse aufs Oktoberfest gefahren und sollten dort eine Reportage aufnehmen, eine Übungsreportage. Und am Haupteingang zur Theresienwiese sind wir eben mit 15 Leuten, 15 waren in einer Klasse, sind wir da rein und alle 14 weißen Mitschüler von mir konnten problemlos das Gelände betreten. Ich wurde sofort gespottet von 2 Polizisten, meine kompletten Sachen wurden durchsucht, meine Tasche, mein Rucksack, meine Jacke, meine Hose. Und als ich sie dann gefragt habe, warum nur ich und nicht meine weißen Mitschüler, meinten sie, ja, die hätten ja keine Taschen und ihr könnt es euch vorstellen. Natürlich hatten auch meine 14 Mitschüler und Mitschülerinnen alle eine Tasche dabei. Die waren dann auch sehr empört und ja, überrascht. Das hätten sie ja noch nie erlebt. Und ja, für viele war es, glaube ich, das erste Mal, dass sie live dabei waren, wie die Polizei Racial Profiling betreibt. War kein schönes Erlebnis.
Geschichten mit der Polizei? Mann, da gibt es unzählige. Aber an eine kann ich mich auf jeden Fall immer noch sehr gut erinnern. Ich kam auf ein Studio und war mit einem Kollegen und seiner Schwester im Auto. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Und nach 5 Minuten Fahrt sehen wir einfach hinter uns die Polizei und sehen, dass wir halt zur Seite gewunken werden. Klar, wurden rausgefischt auf jeden Fall. Und wir denken uns nichts dabei und halten dann halt rechts an. Die Polizisten steigen aus dem Auto und kommen dann zu uns. Ganz normal, Ausweiskontrolle und das, was man halt so kennt. Und ich frage dann halt nach, warum wurden wir denn jetzt gerade rausgefischt? Warum gerade wir jetzt? Und dann sagte eine Polizist, der andere hat mich ignoriert. Einer hat mich ignoriert, aber der andere sagte, ja, weil sie auf dem Auto hinten eine Jamaika-Flagge haben. Und er hat mir probiert zu erklären, dass er mit der Jamaika-Flagge das Kiffen assoziiert und diesbezüglich schauen möchte oder schauen wollte, ob der Fahrer bekifft ist. Das war seine Antwort darauf.
Also es war damals so 8 bis 10 Jahre her, da haben wir in Berg am Laim gewohnt in München, eine Station nach Innsbrucker Ring. Und das war regelmäßig so, dass der Vater meiner Tochter nach seiner Abendschicht 1 bis 2 Stunden später nach Hause kam, weil die Polizei ihn entweder direkt schon in Schwabing oder eben dann sogar am Innsbrucker Ring rausgezogen hat, um ihn komplett zu kontrollieren. Er trug halt lange Haare, hatte die meistens so zum Afro aufgekämmt. Und der wurde dann ausgiebig untersucht, Mütze ab, Haare durchsucht, Jacke aus, Schuhe aus, an der U-Bahn-Station.
Die erste Erfahrung, über die ich sprechen möchte, hat sich zugetragen, als ich etwa 12 Jahre alt gewesen bin. Ich bin damals mit meinem Vater am Bahnhof in Frankfurt gewesen und wir haben auf meinen Onkel gewartet, der uns abholen wollte. Genau, und dann standen wir da eben gut 10 Minuten rum und dann kamen 2 Polizisten. Die erste Frage, die sie meinem Vater gestellt haben, war eben, ob er denn Deutsch spricht. Und beziehungsweise sie haben uns beide gefragt und ja, wir haben halt beide Deutsch gesprochen. Genau, und daraufhin wollten wir unsere Ausweise sehen, ohne sämtliche Anhaltspunkte.
Mein Name ist Tarek. Ich bin letztes Jahr für einen Vortrag in Passau gewesen und wurde dort von der Polizei im Zug kontrolliert. Also ich bin Opfer von Racial Profiling geworden. Es war in dem Zug noch eine andere nicht weiße Person, die männlich war, die auch nach dem Ausweis gefragt wurde. Ansonsten war der Zug krass voll, aber niemand anderes wurde kontrolliert. Das heißt, ich habe ziemlich schnell geschnallt, um was es hier gerade geht, nämlich um Racial Profiling. Ich hatte an dem Tag ziemlich schlechte Laune, weil wer einmal als schwarzer Typ in Passau war, weiß, wovon ich rede und habe mir echt gedacht, nicht auch noch ihr.
Mein Name ist Tori, ich bin 28, lebe.
Genau diese Fälle, viele Fälle, beschreibe ich in meinem Buch. Und das passiert mir ja auch.
Du hast diese du hast
ganze Zeit.
Was war der Zug von Salzburg nach München? Welcher war
es? Es waren verschiedene Züge, aber es gibt auch den berühmt-berüchtigten Zug von Österreich nach Deutschland rein, also in dem Fall von Salzburg nach München. Und das war eine ganz absurde Situation, weil die Polizisten sind durch den ganzen Zug gelaufen und ich weiß ja genau mittlerweile, was abgehen wird. Mhm. Und ich saß in so einem Abteil mit 2 anderen Leuten, White People, so, und es war sehr, sehr früh, vielleicht so erst kurz nach Sonnenaufgang. Und die eine Person, die hat einfach geschlafen und der andere saß gegenüber und der hat da irgendwie, keine Ahnung, in so einem Buch geblättert. Dann kam die Polizei, die haben niemanden kontrolliert, haben dann in unser Abteil geguckt, mich gesehen, haben dann so Ausweise, aber alle 3, weil sie können jetzt in dieser kleinen Situation können sie nicht nur mich kontrollieren. Die eine ist dann kurz aufgestanden, hat denen irgendwie Perso gezeigt, die haben nicht drauf geguckt, die haben noch nicht mal drauf geguckt. Der andere weiße junge Mann, der hat dann so gekramt und hat seinen Perso nicht gefunden. Der hatte einfach keinen richtigen Ausweis dabei. Hat dann seinen Führerschein gefunden und dann meinte der Polizist zu ihm, ja, okay, wir machen jetzt mal eine Ausnahme, ist okay bei Ihnen. Und bei mir, mein Personalausweis, der würde gegens Licht gehalten. Die haben, fast hätte der so drauf gebissen, ob das wirklich so ein richtiger Ausweis ist. Und ich war richtig in the mood. Und hab die dann, ich habe dann so Reporter-Modus gemacht und hab die dann durch den restlichen Zug begleitet und gesehen, wie sie vor meinen Augen, ich habe dann gesagt, ich bin Journalist, ich komme jetzt einfach mit und guck mal mir das mal an. Mochten sie natürlich nicht.
Ja, klar.
Sie haben nur die BPOC rausgefischt und dann einen bosniakischen Staatsbürger mit rausgenommen, ich glaube Rosenheim war es, also auf der Strecke, der durfte dann nicht mehr weiterfahren, obwohl alles bei ihm stimmte. Der hatte eine Aufenthaltsgenehmigung, alles war klar, aber sie wollten mal sicher gehen.
Mhm.
Und das passiert zigfach jeden Tag in Deutschland und es gibt viele Leute, die sagen, was ist schon dabei? Da wird man halt kontrolliert. Aber es ist gegen die Menschenwürde, es ist illegal und die Fallhöhe ist nicht, dass ich meinen Anschlusszug verpasse in München, was der Fall war. Ich bin richtig pissed gewesen, aber das war dann noch nicht mal das Schlimmste. Racial Profiling sorgt dafür, dass systematisch Menschen zum Beispiel ihr Recht auf Asyl nicht einlösen können.
Mhm.
Da geht es darum, und da wird ja jetzt gerade auch wieder
umso aktueller, ja,
aktuell genau diese Politik umgesetzt. Da geht es darum, Menschen an den Grenzen abzuweisen, wenn sie Schutz suchen, sie zu pushbacken und ihnen ihre Menschenrechte zu nehmen. Das ist die Fallhöhe und deswegen müssen wir über Racial Profiling sprechen.
Für diejenigen, die noch nicht so das nicht mitbekommen haben, vielleicht seit, ich glaube, 16.09. Gibt es jetzt offiziell an den deutschen Grenzen zu den anliegenden Ländern, ist es vor allem, oder angefangen hat es vor allem an der Ostgrenze Deutschlands, also Polen, Tschechien, Österreich, dass vermehrt Menschen kontrolliert werden sollen. Argument von PolitikerInnen ist, dass sie illegale Migration irgendwie unterbinden wollen, was aber zur Konsequenz hat, dass gerade diese Grenzpolizisten vermehrt jetzt Menschen aufgrund von Racial Profiling, weil sie denken, diese Person ist vielleicht jemand, der hier herkommen möchte, Asyl beantragen möchte, einfach weg zurückweisen. Das ist, glaube ich, der
Begriff. Teilweise Polizei-Azubis, also so 17-, 18-Jährige, die jetzt dafür sorgen, dass Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ist jetzt nicht ein großer Unterschied, ob mich jetzt eine junge Person oder eine ältere Person racial profilt, aber es geht wirklich darum, dass demokratisch abgesegnet Menschenrechte abgeschafft werden über die Polizei. Und deswegen müssen wir auch über das Polizeisystem an sich sprechen und über eine Stimmungsmache, weil die Zahlen von AsylbewerberInnen gehen ja zurück seit Jahren. Es sind weniger eigentlich. Ja. Aber es geht eigentlich darum, rassistische Stimmung zu machen und die Polizei vorzuschicken und zu sagen, smarte Verfahren, was eigentlich auch nur eine Lüge ist. Nichts daran ist smart, alles daran ist ehrenlos, würde ich sagen, und auch illegal.
20% weniger Asylanträge in den letzten 6 Monaten. Also kann keiner argumentieren, dass es mehr wird, es wird weniger. Was ich, bestimmt sitzt der ein oder andere, eine weiße Person gerade mit Kopfhörern da und denkt sich so, okay, ja, ist scheiße, betrifft mich ja nicht. Ich will kurz einmal einen kleinen Ausflug machen, warum ich doch glaube, dass es die auch betrifft, weil in dem Moment, wo Menschenrechte an einer Stelle nicht durchgesetzt werden, betrifft es auch alle anderen Menschen. Das heißt, es ist ja eine Dynamik, die daraus entsteht. Und Menschenrechte, wenn sie alle betreffen, sollten auch alle etwas angehen. Das ist kein exklusives Phänomen, sondern in dem Moment, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wortwörtlich, sollte es jeden was angehen und jeder sollte sich dafür einsetzen, dass das eben nicht mehr der Fall ist. Das heißt, demokratische Werte werden hier nicht durchgesetzt und jeder, der in einer Demokratie lebt, sollte Interesse daran haben, dass diese eben auch umgesetzt werden.
Abgesehen davon, dass Racial Profiling natürlich diejenigen betrifft, die von Rassismus betroffen sind, aber Polizeigewalt an sich jeden treffen kann und jeden trifft. Darüber sprechen wir ja gleich.
Dazu kommen wir gleich, genau.
Deswegen ist es ein gesamtgesellschaftliches Thema und deswegen geht es auch weiße Menschen auch was an.
Ja, ich habe am Bahnhof, ich glaube, was so diese ganzen Geschichten irgendwie eint, dass es oft so Sammelpunkte sind, wo das auch vorkommt, aber nicht nur das, sondern gerade auch so, weil es auch zeigt, wie alltäglich dieses Problem ist, sind diese so Autokontrollen. Dass Menschen, die in Autos sitzen und einfach ihrem normalen Leben nachgehen wollen, einfach angehalten werden. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren, es war Ramadan, ich sitze in keinem so fancy Auto, kein AMG, also es waren jetzt nicht 4 Schwarzköpfe in einem AMG, sondern wir saßen in so einem Share Now, so einem Carsharing-Dingens.
Lame.
Nein, lame, Spaß. Ne, so, kein Flex. Wir saßen da und wir sind halt 4 Shabab, so, wir waren gerade Iftar und wir sind gerade in München zum Olympiaberg gefahren. Das war so unsere Routine, ne? Wir essen zusammen, fahren danach zum Olympiaberg und machen einfach so Abendausklingen. Und plötzlich hält uns die Polizei an. Und ich dachte mir schon in dem Moment so, ich war Fahrer, dachte mir schon so, okay, mit meinem Aussehen, ich bin jetzt nicht der Prototyp, der irgendwie Racial Profiling irgendwie erlebt. Gib denen so meinen Ausweis, guckt sich den Ausweis an, sieht schon den Namen, okay, der Name nicht irgendwie biodeutsch. Dann sehe ich, gucke ihn halt so an und sehe, wie er so einen Blick ins Auto wirft, sieht, dass da halt dann noch 3 andere Schwarzköpfe sind und automatisch seine Stimmung von halbwegs professionell zu alle aussteigen. Und ich sage dann schon so zu ihm, so, was für alle aussteigen, so. Was ist das Indiz, Professor? So, was haben wir falsch gemacht? Alle aussteigen, keine Widerrede. dachte ich schon so, okay, der Ton wird jetzt schon sehr aggressiv für das, dass wir nach Ramadan, keiner hat getrunken, keiner hat irgendwelche Drogen genommen. Also es war völlig unrealistisch.
Dass auch lame, aber egal. Nein, ja, Spaß. Okay.
Dann mussten wir alle aussteigen und dann sagt er so, ja, haben Sie getrunken? Ich so, Habibi, ist Ramadan? Nein. Ja, wir machen einen Alkoholtest. Ich so, für was? So, lass mich eine Linie langlaufen, was willst du von mir? Alkoholtest, wir machen Urinprobe.
Ah, das sind Repressionen.
Und dann war ich schon so, was für Urinprobe? So, wo willst du jetzt hin damit? Mitkommen, sonst werden sie festgenommen. Ich so, für was? So, du hast gar keine Grundlage, so, was hab ich gemacht? Und die anderen auch alle so ans Auto stellen und Hände hinter den Rücken. Und ich dachte mir so, okay, das nimmt gerade ein Dingsausmaß an, wo ich auch, und das ist ja auch so ein Element, wo ich auch nicht weiß, wie weit geht meine Sicherheit.
Es ist gefährlich.
So, wir sehen an, also das ist natürlich ein bisschen ein extremes Beispiel, aber bei George Floyd hat man das ja auch gesehen. Eine Polizeikontrolle wird auf einmal zu einem Mord.
Ja.
Und dann dachte ich mir wirklich in dem Moment, ich hatte so Synapsen-Ding, wo ich mir so dachte, okay, was mache ich jetzt? Widersetze ich mich? Dann muss ich irgendwie irgendwo in irgendeiner Polizeizelle verrotten? Mache ich jetzt mit? Das ist so entwürdigend, weil ich dann auch meinte, ja, okay, lass mich da reinpinkeln, ich gehe um die Ecke. Nee. Ich so, wie? Nee, wir sind an einer groß befahrenen Straße in München. Ich habe keinen Bock, in dein Ding da rein zu pinkeln, vor den Leuten. Also, was ist das? Wie unwürdig kann das sein? Mhm. Nee, ich komme mit. Ich so, ja, okay, dann sind wir um die Ecke gegangen und ungelogen, dann pinkel ich da rein und der guckt mir zu. Also der guckt in meinen Schambereich und dass ich in diesen Behälter pinkel.
Aber das ist genau, die setzen auf Demütigung.
So.
Die setzen auf Entmenschlichung. Das so. Ist, und sie setzen darauf, dass du Angst hast, aber in diesen Situationen wirklich auch, ich habe so viele Fälle nachrecherchiert, wo es schlimm ausgegangen ist.
Ja.
Leute krankenhausreif geprügelt worden sind, Leute erschossen worden sind, Leute erstickt sind, weil irgendwelche Polizisten sie halt stranguliert haben, ja, oder mit dem Knie auf dem Hals dann Druck ausgeübt haben und deswegen... Leider, leider, in solchen Situationen, du hast dich richtig verhalten. Dazu kooperieren, um dein eigenes Leben auch zu schützen.
Ich glaube, das wird ja auch von so Generation zu Generation ja auch so weitergegeben. Weil ich erinnere mich wirklich noch, das ist so prägnant in meinem Kopf. Mein Vater hat mir, wo ich so 13 war, so pubertär, wo er gemerkt hat, okay, du bist jetzt kein Kind mehr, sondern du wirst so zum Mann oder so, jugendlich. Hat er mir eingepfleucht, hab keine Probleme mit der Polizei. Weil er das selber auch, also mein Vater sieht nochmal arabischer aus als ich, der hatte früher so einen Afro, der hat so viel Scheiße erlebt von deutscher Polizei, von italienischer Polizei, von Grenzpolizisten, früher gab es ja noch diese echten Grenzkontrollen, bevor das so richtig, also bevor EU und so diesen ganzen Dings. Und der hat mir das eingepfleucht, hab keine Probleme mit der Polizei. Nicht, weil er nicht wollte, dass ich so brav bin, sondern weil er wusste, ich kann dir dann nicht helfen. Du bist beyond my control.
Es gibt so eine Geschichte von meinem Vater, der als Gastarbeiter dann in Frankfurt am Main angekommen ist. Der war vorher in Frankreich und dann hat sein Cousin gesagt, ey, in Deutschland kann man mehr D-Mark machen. Und er so, let's go.
Money.
Und dann ist er in Frankfurt am Main, erzählt er oder hat er mir erzählt, angekommen am Bahnhof und wusste halt nicht, wo er hingehen muss. Also er hatte eine Adresse auf einem Stück Papier. Dann hat er gesagt, ah ja, okay, ich gehe zur Polizei und frage die. Die sagen mir bestimmt, was ich zu tun habe, wo ich hingehen soll. Und dann erzählt er mir, und ich war so 14, 15, erzählt er mir so, ja, die waren super nett. Ich durfte dann so 2 Nächte bei denen übernachten und so. Ich so, Baba, die haben dich festgenommen. Wow. Die haben dich festgenommen. Du hattest alles, du hast dein Papier, du hattest alles, die haben dich festgenommen. Mein Baba war so Geschmacksrichtung naiv eher. Mhm. Der war so, ja, ich habe mich zu fügen, wenn White People mir irgendwas sagen oder wenn sie mir ihre Polizei vorschicken. Deswegen hat mein Vater immer gesagt, mach einfach immer das, was die Polizei von dir verlangt. Ja. Mach das einfach. Nicht hinterfragen, nicht antworten, nicht frech sein oder so, weil er dann später herausgefunden hat, als er dann jahrzehntelang in Deutschland gewohnt hat, dass es schon auch eine Überlebensstrategie ist, sich da auch anzupassen.
Wir haben die Polizei Berlin zu einem Statement gebeten und im Grunde genommen das Statement, wir werden euch das in den Shownotes auch verlinken, wenn ihr euch das ganze Ding durchlesen wollt, heißt so, nee, Racial Profiling gibt es bei uns nicht, die Leute werden geschult dafür, das nicht zu tun und ich glaube auch, dass es diese Schulungen gibt. Was ich interessant fand, war, wenn man das angesprochen hat, war so ein, die Polizei Berlin argumentiert damit, dass wir eine Diversity haben, irgendwie 30% der Auszubildenden oder sowas bei der Polizei sollen Migrationsgeschichte haben, wo ich mir auch so dachte, das ist eine seltsame Antwort darauf, ob das passiert, wir haben auch Ausländer. Weil ich gekramt habe, schon ein paar Jahre her, und hat damals eine Polizistin aus Bremen gefunden. Und alles anonym, ich habe mit ihr gesprochen und meinte so, ey, in deinem Alltag, Hand aufs Herz, was passiert? Und sie hat mir Folgendes gesagt.
Ja, ich bin so richtig ausländerfeindlich, also bei der Polizei. Ich kann jetzt auf zwei verschiedene Weisen antworten. Entweder ich gebe dir meine tatsächliche Meinung dazu oder ich gebe dir halt das, was die Polizei jetzt hören möchte. Also ist gut, dass das jetzt alles anonym bleibt. Aber ehrlich gesagt ist es so, wenn da jetzt vier Weiße und ein Schwarzer stehen, dann kontrolliert man eher den Schwarzen. Das hört sich jetzt blöd an, weil das sind schon ganz klar Vorurteile. Und wir werden zwar geschult, diese Vorurteile nicht zu haben, aber die entwickeln sich automatisch im Dienst, weil man immer wieder Probleme mit Ausländern hat und oder diese schneller kriminell werden und ja, bei uns zumindest ist das so.
Die entwickelt sich auch automatisch über die Polizeiausbildung selbst. Wenn die Polizei in Berlin zum Beispiel sagt, wir haben diese Seminare in der Ausbildung, kann ich aus meinen Recherchen fürs Buch sagen, im Gegenteil, in verschiedenen Modulen bei der Polizeiausbildung kriegen diese relativ jungen Menschen eingetrichtert, geh und guck dir den Mohammed an am Cottbusser Tor oder in Frankfurt Höchst oder in Bremen am Hauptbahnhof dort. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mir natürlich auch diese Seminare angeschaut. Die sind oft ein Wahlfach, also da muss man nicht hingehen. Krass. Zweitens, ich habe mit sogar Seminarleitungen gesprochen, die mir dann erzählen, dass da sehr unmotivierte PolizistInnen dann sitzen, die das einfach so 2 Stunden über sich ergehen lassen. Und drittens ist es, glaube ich, nicht nur eine große Ausrede, das mit Diversity, wir haben ja auch Ausländer, sondern eigentlich ein Problem an sich, weil es gibt verschiedene Studien aus dem angelsächsischen Raum, aus den USA, aus Großbritannien, Betrachtungen, die sagen, dass Mohammeds in Uniform härter zuschlagen. Also sieht man das auch im Kontext von Demonstrationen, zum Beispiel in Berlin oder in anderen Großstädten, dass da dann so, ich sag jetzt mal, unsere Cousins dann in Uniform auftauchen und die sich aber intern mehr beweisen müssen, weil sie intern auch unter Druck sind. Und man das so erklären kann, in dem Augenblick, wo du die Uniform überstreifst, das überlagert alles andere in deiner Identität. Du bist dann nicht mehr Migrationshintergrund, du bist dann nicht mehr queer, du bist dann nicht mehr Frau in erster Linie, sondern du bist eine Polizistin, die zuschlägt, um vor allen Dingen in der internen Parallelgesellschaft, die mit eigenen Regeln funktioniert, halt durchzukommen, dich auch zu beweisen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, eher ein Problem und keine Lösung, wenn über Diversity gesprochen wird in der Polizei.
Also wir haben jetzt bei unseren Sammlungen vor allem Männer gehabt. Betrifft Racial Profiling mehr Männer? Ist das, ist meine kleine evidenzbasierte Frage hier, stimmt das?
Ja, also es stimmt, dass es mehr Männer betrifft, aber nicht nur Männer. Also auch Frauen, zum Beispiel schwarze Frauen oder Frauen mit Kopftuch sind betroffen. Aber es betrifft signifikant mehr Männer. Das weiß man von Studien aus Frankreich, Großbritannien zum Beispiel, dass die Polizei darauf getrimmt ist. Und das hat ja diese Polizistin aus Bremen gesagt, dass sie irgendwie aus ihrer Praxis sich das irgendwie angeeignet hat. Aber da gibt es dieses Klischee von jung, männlich, mit Migrationshintergrund, Schwarzkopf oder keine Ahnung, sieht anders aus, dass da Polizisten, Polizistinnen darauf getrimmt sind, das dann dort auszuleben, tatsächlich.
Wir haben ja Thesen aufgestellt, die zu Racial Profiling oder Polizeigewalt jeweils das Ganze nochmal so ein bisschen einfangen sollen. Und die Frage unserer Folge ist ja, haben wir ein Problem mit der Polizei oder die Polizei ein Problem mit uns? Und dazu passt die These eigentlich ganz gut, nämlich Racial Profiling ist in Deutschland weit verbreitet und verstärkt das Misstrauen gegenüber der Polizei.
Das stimmt und stimmt nicht gleichzeitig. Also wenn man sich Umfragen anschaut, welche Berufszweige in Deutschland sehr angesehen sind, dann landen ÄrztInnen stabil immer auf Platz 1 oder oft auf Platz 1 und dahinter kommen dann direkt PolizistInnen tatsächlich. Weil das, glaube ich, so normalisiert ist. Deutsche lieben die Polizei. Machen wir uns nichts vor. Also das kann man auch in der deutschen Geschichte sehr gut aufdröseln, was ich im Buch versuche. Wenn man das aber, wenn man verschiedene Leute fragt, was ist eure Meinung zur Polizei, dann merkt man das vor allen Dingen in jungen migrantischen Milieus, jungen und oder migrantischen Milieus, schon da das Vertrauen bröckelt oder überhaupt gar nicht erst da ist. Und das obwohl schon sehr, sehr junge Menschen mit Propaganda quasi bombardiert werden. Ich weiß nicht, du bist jung genug für Paw Patrol.
Ja, klar.
Ja, aber das ist wirklich Propaganda. Also das sind so Zeichentrickserien, wo die Polizei ja alles löst. Mhm. Alles. Und auch entscheidet, wer wie sanktioniert wird und wer wie irgendwie abgeschoben wird und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen, wenn man in bestimmten Stadtteilen wohnt, und deswegen war es auch nochmal für mich interessant, Deutschrap zu hören, Haftbefehl und andere, die beschreiben ja eigentlich, wie sie die ganze Zeit anders gemacht werden von der Polizei. Du wächst schon damit auf, dass du bist 12 und du musst von der Polizei wegrennen. Du hast nichts gemacht, du bist noch im Paw Patrol Alter quasi, du sammelst Pokémon-Karten und gleichzeitig wirst du racial profiled von der Polizei, und deswegen gibt es verschiedene Bevölkerungsgruppen, wo wirklich auch das Vertrauen gebröckelt ist oder nicht vorhanden ist, aber allgemein würde ich sagen, gibt es eine gewisse Polizeihegemonie in unserer Gesellschaft, und deswegen mache ich mich jetzt nicht unbedingt beliebt, glaube ich, wenn ich das Thema bearbeite, aber jemand muss es ja machen.
Eine Person, die möchte ich jetzt nicht abspielen, weil es sonst zu viel wird irgendwann, hat auch von einer Polizeikontrolle gesprochen, hat erzählt und hat dann erzählt, dass er und ein Kumpel zu zweit unterwegs waren und wurden dann auf der Straße angehalten von zwei Polizisten, und erst wurde der eine Kumpel, deutscher, weißer, kontrolliert, und es war alles freundlich und nett. Und dann wurde der zweite kontrolliert, schwarzer Mann, und er hat dann auf einmal festgestellt, wie die Polizisten so nervös geworden sind und direkt die Hand an der Waffe hatten. Deswegen lass uns über Polizeigewalt sprechen. Polizeigewalt in der Definition, wie kann man das am besten so runterbrechen, damit die Leute erfahren, ich bin schon mal Opfer von Polizeigewalt geworden?
Also es gibt zwei Kategorien, die versuche ich auch in zwei Kapiteln in meinem Buch aufzudröseln. Es gibt die Polizeigewalt, die äußert sich dann in verbaler Gewalt, psychischer Gewalt zum Beispiel. Das, was du erzählt hast, dass du urinieren musstest vor dem Polizist, das ist Gewalt. Das ist Entmenschlichung tatsächlich. Es gibt aber auch physische Gewalt, dass du mal eine Faust ins Auge bekommst oder dass du geschubst wirst oder dass du festgehalten wirst. Das ist die eine Kategorie. Und die andere Kategorie ist tödliche Polizeigewalt, wo Leute wirklich auch erschossen werden einfach. Und zwar gezielt erschossen werden, um getötet zu werden, obwohl da auch legal gesprochen die Polizei niemals jemanden töten darf. Also es darf diese Tötungsintention gar nicht geben. Egal in welcher Situation. Also Selbstverteidigung ist das eine, aber man muss als Polizist rein rechtlich betrachtet dafür sorgen, dass niemand getötet wird. So, und diese zwei Kategorien sich anschauen, je nachdem, wo man sich bewegt, ist die Chance schon ziemlich hoch, dass man betroffen ist, egal ob man jetzt von Rassismus betroffen ist oder nicht. Zum Beispiel Fußballfans. Da können ganz viele Menschen in NRW zum Beispiel ein Lied davon singen, die Fans vom 1. FC Köln zum Beispiel, wo es darum geht, dass auch Polizeigewerkschaften mit sehr gewalttätiger Rhetorik reingehen und sagen, eigentlich müssen die alle verprügelt werden. Und es gibt unter Fußballfans tatsächlich auch gewaltbereite Menschen, aber das Gros der Fußballfans will einfach nur Fußball gucken, Spaß haben, was trinken und dann wieder nach Hause gehen. Aber da gibt es ein massives Problem mit Polizeigewalt. Und ein anderes Beispiel sind Großdemonstrationen, Großveranstaltungen. Da können wir später nochmal drauf eingehen, wo sehr viele Menschen eigentlich nur ihre Meinung kundtun wollen und dann verprügelt werden. So, bei der tödlichen Polizeigewalt kann man sagen, dass vor allen Dingen Menschen mit psychischer Vorerkrankung oder in psychischen Ausnahmesituationen davon betroffen sind. Je nachdem, wie man die Statistik liest, bis zu 3/4, wo die Gesellschaft wirklich total scheitert, sich Probleme wie Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit oder psychische Erkrankungen zu stellen und die Polizei vorschickt. Und die Polizisten sind darauf getrimmt, sich selbst zu schützen. Und die werden, bei drei werden sie schießen.
Mhm.
Sie werden schießen und sie töten Leute. Und das ist dann die andere Kategorie, über die wir reden müssen, wenn wir über Polizeigewalt sprechen.
Ist zu dieser Kategorie der prominenteste Fall Uri Jallo?
Einer der prominenten Fälle ist Uri Jallo. Es gibt Mohamed Idrisi, es gibt Mohamed Dramé in Dortmund, Medard Motombo in Berlin, Antje P. in Mannheim. Ich könnte hier die ganze Podcast-Folge Namen aufzählen und würde immer noch nicht alle Namen aufzählen können.
Das auch nochmal so zu verbalisieren, wie groß dieses Problem eigentlich ist, das erschlägt mich wirklich.
Ja.
Ich denke drüber nach und denke immer so, wie krank das eigentlich ist, dass das so gang und gäbe ist. Wir haben die nächste These, nämlich Polizeigewalt in Deutschland ist definitiv kein Einzelfall, sondern ein systemisches Problem.
Ja, also ich jongliere oft mit Fakten und versuche so auf sassy zu machen, aber es ist auch für mich ein emotionales Thema und ich habe für mich entschieden, auch diese Emotionalität zuzulassen, weil ich sehe auch all diese Videos und spreche mit den Betroffenen, mit ihren Angehörigen und die erzählen mir wirklich Sachen, wo du denkst, die werden mit Absicht im Stich gelassen und es wird mit Absicht als Kollateralschaden wahrgenommen. Und dieses Systematische ist es, das was empört. Also es ist, dass systematisch dafür gesorgt wird, dass das Problem sogar obendrauf noch vertuscht wird.
Mhm.
Also dass auf allen Ebenen der Politik, der Gesellschaft, der Verwaltung, in sehr vielen Medienredaktionen leider, dafür gesorgt wird, dass da nicht Aufklärung stattfindet. Menschen werden verprügelt und dann wird gesagt, es ist auch okay. Ist okay, dass die verprügelt werden. Wir wollen die eh hier nicht haben. Ist okay, dass der irgendwie umgebracht wurde, psychisch erkrankt, obdachlos, dann sind wir das Problem los.
Ja.
Und das ist eine Unmenschlichkeit, wo ja ganz oft auch aus westlicher Perspektive mit unseren Werten argumentiert wird. Fick eure Werte, sorry. Also was sind das für Werte?
Ja.
Leute zu entmenschlichen und wie Tiere zu behandeln und zu erschießen und zu und ersticken zu lassen. Es gibt einen Fall aus Königs Wusterhausen von Vitali N. Der Mann wurde in Schlamm gedrückt von Polizisten und hat mutmaßlich dann Schlamm in die Lunge bekommen und ist erstickt. Und anstatt, dass Zivilcourage Leute gekommen sind und das deeskaliert haben, sind anscheinend irgendwelche Leute, die da rumgelaufen sind, irgendwelche Almans, die da rumgelaufen sind, vorbeigekommen, haben mit auf seinen Körper gedrückt. Das ist das Problem, über das wir reden. Und das ist die Systematik, über die wir reden. Es geht nicht nur darum, dass es gewisse rechtsextreme Polizisten gibt, die in ihren Chats eben den Holocaust leugnen, Gewaltfantasien teilen, Vergewaltigungsfantasien teilen, sondern alles drumherum schützt diese Leute. Die Gesellschaft, die Medien, die Politik. Und man... Also ich stehe dann manchmal davor und fühle mich auch ohnmächtig. Aber das, was wir machen können, ist halt hier darüber reden und Öffentlichkeit dafür zu generieren. Das, was die ZuhörerInnen machen können, ist, das auch zu reflektieren, darüber zu sprechen und laut zu werden und zu sagen, dass es so nicht geht. Das ist keine Gesellschaft, in der zumindest ich leben möchte.
Mhm. Es gibt eine noch unveröffentlichte Studie von der Universität Bochum, das ARD-Politikmagazin Kontraste und der Spiegel haben darüber berichtet und laut dieser Studie ist es so, dass unrechtmäßige Polizeigewalt viel öfter vorkommt als bekannt, also festgehalten. Jährlich mindestens 12.000 rechtswidrige Übergriffe, das sind 5-mal mehr als angezeigt werden. 12.000. Rechne das mal auf den Tag runter. Das ist verrückt, wie oft das am Tag passieren würde, wenn man das mathematisch irgendwie aufzeichnen würde.
Und es wird nicht angezeigt, weil man muss ja zur Polizei gehen.
Ja, also die müssten sich ja selbst.
Das ist auch ein bisschen kleiner Joke, ne? Also.
Es ist so, wie sagt man,
Galgenhumor? Du bist von einem Polizisten verprügelt, dann sollst du zu seinem Kollegen gehen und dann eine Anzeige machen. Das funktioniert nicht.
Die sich ja selbst schützen. Es gibt einen. Es gab diesen Fall von einer, weil wir auch über Demos sprechen möchten, von einer protestierenden Frau mit Kopftuch, die protestiert hat. Die hat sich für auf einer Pro-Palästina-Demo für ihre Belange eingesetzt. Und es gibt dieses Video. Dieses Video ist so fatal, weil es so offensichtlich auch das zeigt. Ihr gegenüber ist so eine Polizeikette. Du siehst ja das Video. Das heißt, sie hat ihn nicht irgendwie angegangen. Sie hat nichts gemacht. Und der Polizist in diesem Fall gibt ihr so eine, also wirklich gibt ihr eine Faust. Das war kein irgendwie so, er will das niedrig halten, er möchte irgendwie normal sozusagen diese Demonstration begleiten, sondern er hat ihr einfach eine Faust gegeben. Also richtig ins Gesicht mit diesem Polizeihandschuh ballert er dir eine. Natürlich, das sieht jeder und ist erstmal geschockt. Und es gibt ein Interview von Jafar Abdul Karim von der Deutschen Welle, der dann die Polizei Berlin auch darauf angesprochen hat. Und im Grunde genommen, die Antwort der Polizei Berlin war so: Ja, es ist vorgekommen, wir gucken uns das an, aber eigentlich muss man feststellen, wir wissen ja gar nicht, was davor alles passiert ist. Also ehrlicherweise, die Frau mit Hijab, die da demonstriert, was kann die diesem Polizisten in Polizeiuniform, mit Helm, mit Maske, mit allem, da sind 70 Polizisten um ihn rum, was kann die bei Gott gemacht haben, dass er ihr eine Faust drückt? Es gibt keine Antwort für mich, wirklich, es gibt keine. Ich sehe das und denke mir so, es ist so entmenschlichend, wie mit einem umgegangen wird.
Ja. Es ist, ich überlege, ob ich einen Witz machen soll über meine Tante. Wir wissen, dass Hijabis auch richtig zuschlagen können manchmal. Ja. Aber das nur am Rande. Aber was ich gemacht habe in den vergangenen Monaten, auch vor allen Dingen zwei Sachen mir angeguckt. Demonstrationen zu Israel-Palästina und Demonstrationen und Veranstaltungen rund um Klimaproteste. Mhm. Das sind so die zwei guten Illustrationen, wie viel Narrenfreiheit in der Polizei auch herrscht. Also wo regelmäßig auch Menschen, die friedlich ihre Meinung kundtun, tatsächlich zusammengeschlagen werden, entmenschlicht werden, an den Haaren gezogen werden, Fäuste ins Gesicht bekommen, bespuckt werden, sie werden mit Öl übergossen, sie werden rassistisch beleidigt, sie werden sexistisch beleidigt, sie werden queerfeindlich beleidigt. Bei den Demonstration zu Israel-Palästina betrifft das viele POCs, viele arabischstämmige Menschen, viele MuslimInnen, die einfach nur ihre legitime Meinung kundtun wollen. Das betrifft aber auch sehr viele jüdische Menschen, die auch so zu erkennen sind als jüdische Menschen. Also mit Kippot zum Beispiel auf dem Kopf oder die dann bestimmte Poster gemalt haben, ich als jüdische Person denke das und das. Und im Rahmen von Meinungsfreiheit müsste das ja eigentlich gehen.
Abgedeckt sein.
Und dennoch geht die Polizei damit unglaublich massiver Polizeigewalt rein. Und es gibt eine kleine Szene, die illustriert, wie schlimm das ist. Ich war am Hermannplatz in Berlin-Neukölln unterwegs als Reporter, um mir eben die Polizei und die Arbeit der Polizei dort anzuschauen. Und an einer Ecke, da ist so ein da ist so Karstadt, kann man ja sagen. Mhm. Da ist Karstadt an einer Ecke und da waren vier Polizisten wirklich in Kampfmontur. Also die sind dann wirklich da richtig für einen Terroreinsatz auch ausgerüstet. Mhm. Da war so eine ältere Alman-Dame, ich würde sie so auf 80 schätzen, mit ihrem kleinen Einkaufskorb. Und dann ist sie so an den Polizisten vorbeigegangen, ist wieder zwei Schritte zurückgegangen, hat gesagt, endlich räumt mal jemand hier auf. Und der Polizist macht einfach nur Daumen hoch. Und das ist so the underlying thing. Mhm. Also es geht um einen größeren Kontext. Mhm. Es geht noch nicht mal um Israel-Palästina, sondern es ist eine deutsche Geschichte. Den Leuten, die zuschlagen, ist teilweise das Thema egal. Hauptsache, sie können eine von Rassismus betroffene Person, Hauptsache, sie können in dem Fall eine Hijabi wirklich verprügeln. Und das ist auch so zu beobachten im Fall der letzten Generation zum Beispiel oder KlimademonstrantInnen, die wirklich brutalst behandelt worden sind. Und die Tendenz sieht schon so aus, je nachdem, was das für eine Demo ist, reagiert die Polizei anders. Also wenn es eine rechte oder rechtsextreme Demo ist, wenn es zum Beispiel Corona-LeugnerInnen waren, wenn es eher eine Demo ist, die mit dem Selbstbild, mit der politischen Überzeugung von vielen PolizistInnen übereinstimmt, dann wird eher deeskaliert. Mhm. ich sage nicht, dass Corona-LeugnerInnen nicht immer irgendwie auch kritisch manchmal oder mit etwas mehr Wumms angefasst worden sind, aber in der Tendenz kann man sehen, dass linke, progressive, kritische, urbane Themen oder Perspektiven, Minderheitenperspektiven, feministische, queer-feministische Perspektiven von der Polizei anders behandelt werden. Dahinter steckt auch eine Systematik und darüber müssen wir auch reden.
Dann lass uns darüber reden. Wie erklärst du dir das?
Was ich im Buch versucht habe, ist, mich zu nähern, wie ticken eigentlich Polizisten, Polizistinnen politisch? Und das ist eine total wichtige Frage, aber auch eine total schwierige, wie soll ich sagen, es war ein schwieriger Prozess, sich dieser Antwort zu nähern. Klar. Weil es gibt keine repräsentativen Umfragen unter PolizistInnen, weil die Polizei das auch verhindert. Die wollen nicht, dass das öffentlich wird. Und das wäre jetzt ein bisschen zu viel und es würde den Rahmen sprengen, aber aus verschiedenen Perspektiven, mit Daten, mit Studien, auch aus anderen Ländern, aus Deutschland, versuche ich mir quasi ein Bild zu machen und kann mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, dass ein Gros bis zu 75% der PolizistInnen mit hoher Wahrscheinlichkeit eher AfD-nah sind oder AfD wählen. Und das erklärt schon einiges. Also es sind rare Momente von PolizistInnen, die in Uniform vor Kameras auch ihre Meinung aussprechen. Du hattest jetzt diese eine Polizistin, die eher anonym gesprochen hat, die eher aber nur ihren Alltag beschrieben hat. Es gibt einige PolizistInnen, die wirklich, wirklich, wirklich einfach ihre politische Überzeugung teilen. Und das ist Hitler glorifizieren teilweise, das ist Muslime auslöschen, das ist antisemitisch, was dort gesagt wird, queerfeindlich, was dort gesagt wird, sexistische Sprüche werden gekloppt, beziehungsweise die beste Illustration sind ja die unzähligen rechtsextremen Chats, die in den vergangenen Jahren auch bekannt geworden sind. Und ich habe teilweise ungefiltert in diesen Chats scrollen können. Und es ist, also man kriegt richtig Angst. Das sind Leute, die sind mit dem Gewaltmonopol und mit Waffen ausgestattet. Und nachdem diese Chats bekannt geworden sind, sind sie trotzdem Polizisten geblieben.
Mhm.
Die sind diese Leute, die das geschrieben haben, die sind immer noch in Uniform
im Dienst
und racial profilen vor sich hin. Das ist leider die sehr deprimierende Antwort auf, wie ticken PolizistInnen in diesem Land, aber auch, warum sie dann mit so viel Gewalt in bestimmte Demonstrationen, in bestimmte auch Stadtteile zum Beispiel
gehen. Lass uns zur These 3 kommen. Haben wir ein Problem mit der Polizei oder die Polizei ein Problem mit uns? Beides.
Ja, beides.
Definitiv beides. Aber nicht, weil wir aus Grundprinzip kein Vertrauen in die Polizei haben, als Muslime, als Ausländer in Deutschland, als Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern weil wir tagtäglich über Generationen Erfahrungen machen mussten. Die Polizei hat ein Problem mit Menschen, mit unserer Biografie, mit unserer politischen Einstellung, wie auch immer man es definieren möchte. Was ich in der öffentlichen Diskussion aber so ein bisschen vermisse, und das ist die dritte These, dass die psychischen und physischen Auswirkungen von Polizeigewalt nicht so viel besprochen werden. Wie stehst du dazu?
Definitiv. Ein großer Teil meiner Arbeit ist, Vertrauen aufzubauen zu jenen, die betroffen sind, weil die verängstigt sind, teilweise auch in prekären Situationen. Aufenthaltserlaubnis läuft bald aus. Da will man nicht noch irgendwie Stress mit einer Geschichte an die Öffentlichkeit, ich wurde verprügelt von einem Polizisten, obwohl ich gar nichts gemacht habe, obwohl ich sagen würde, niemand hat es verdient, verprügelt zu werden, egal was man gemacht hat. Das ist aber nur meine Einstellung aus meiner Recherche heraus. Und so sprechen auch sehr viele Betroffene und sehr viele Angehörige nicht über das Erlebte, glaube ich. Und das ist ein großes Problem, weil das gärt in sehr vielen Menschen. Deswegen müssen wir allgemein darüber sprechen, wie wollen wir in unserer Gesellschaft für Sicherheit sorgen? Indem wir mehr Polizei ausrüsten und vorschicken oder indem wir zum Beispiel soziale Arbeit stärken? Indem wir mehr über psychische Belastungen sprechen? Indem wir Präventionsprogramme für Drogenabhängige schaffen, indem wir Räume schaffen, für Jugendliche zusammenzukommen. In Berlin, Neukölln gab es das Problem der sogenannten Silvesterkrawalle, wenn du dich erinnern kannst, wo die Polizei aktiv gelogen hat, habe ich auch nachrecherchiert in den, im Buch aufgeschrieben, wo sie so richtig auf Opfer gemacht haben und gesagt haben, 145 oder sogar mehr PolizistInnen verletzt, wo nach kritischen Nachfragen, dass auf ein paar wenige Dutzend festgenommene Verdächtige dann zurückgefahren werden musste. Und gleichzeitig werden die Räume für Jugendliche in Neukölln geschlossen.
Ja.
Gleichzeitig werden die Freizeitangebote geschlossen. Gleichzeitig wird die soziale Arbeit zurückgefahren. Was ist das für eine Politik?
Mhm.
Was ist es für eine Politik, einerseits die Räume immer weiter zu schrumpfen und andererseits die Polizei vorzuschicken, damit sie dich verprügelt? Das ist, es ist wirklich ein Dilemma und manchmal denke ich mir, es ist wirklich auch aus Boshaftigkeit, dass die SPD in Neukölln, dass die März-CDU, dass die, wir brauchen gar nicht mehr AfD, sondern die machen das schon tatsächlich, dass die eben diese Probleme dann hausgemacht bei den vor allen Dingen sehr jungen Menschen, vor allen Dingen sehr jungen migrantischen Menschen, einfach vor die Haustür abladen. You deal with it. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kommt die Polizei vorbei und verprügelt dich.
Aber das lässt ja die Frage offen, was tun? Wir haben eine Polizei, die übermäßig Gewalt ausübt, die racial profiled. Wie kann man damit umgehen?
Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Stunden?
für guten Inhalt haben wir viel Zeit.
Das ist mir auch wichtig gewesen im Buch. Ich bin ein sehr dystopischer Autor. Alles ist immer scheiße. Wir werden alle sterben übermorgen. Alles ist doof, alles scheiße.
Werden wir. Und dann leben wir im Jenseits weiter.
Inshallah. Aber mir war es auch total wichtig, halt Reformansätze kritisch zu betrachten. Zum Beispiel den Vorschlag mehr Diversity, mehr Mohammeds. Das beschreibe ich dann auch in Studien und Zahlen, dass das zum Beispiel Quark ist. Und so gibt es verschiedene Ansätze, was man machen kann. Mhm. Einige sind eher oder erscheinen utopisch, so in groß gedacht. Zum Beispiel Finanzmittel von der Polizei wegnehmen und in die soziale Arbeit stecken.
Super.
Finde ich super. Aber red mal mit Christian Lindner. Mit Schwer. Nancy Faeser. Schwer. Schwierig. Aber das ist ein guter Ansatz, tatsächlich, der auch in anderen Ländern gut funktioniert hat.
Mhm.
Dann gibt es den noch größeren Ansatz, die Polizei abzuschaffen. Oh mein Gott.
Jetzt kommen die Gefühle, jetzt kommt's crazy.
Jetzt öffentlich-rechtliches Fernsehen, so Polizei abschaffen. Die Polizei ist ja auch nicht naturgegeben. Das haben Menschen irgendwann mal erfunden, um vor allen Dingen Rich People vor den Armen zu schützen. Das ist der Ursprung der Polizei im Mittelalter gewesen. Und dann später, zum Beispiel in den USA, um versklavte schwarze Menschen weiterhin versklavt zu halten, damit weiße Menschen sie ausbeuten können.
Mhm.
Das ist der Ursprung der Polizei in den USA, so nebenbei. Und so kann man das auch kritisch betrachten. Wer schützt eigentlich wen? Warum ist die Polizei überhaupt da? Und es gibt mehrere Gesellschaften, die versuchen, ihre Konflikte anders zu lösen.
Welche sind das?
Das sind zum Beispiel Native American Gesellschaften, die eher nicht auf Repression, sondern auf Transitional Justice setzen, da geht es darum, dass wenn etwas falsch läuft, wenn du mir zum Beispiel etwas klaust, da geht es nicht darum, dich möglichst hart zu bestrafen, sondern es geht darum, Gerechtigkeit zu schaffen und dann in einem Gremium uns beide zusammenzubringen, sodass wir in einem Konsens auch unsere Differenzen aus dem Weg räumen können.
Mhm.
Und nicht die Polizei hinschicken, sodass du richtig verprügelt wirst.
Mhm.
Es gibt ja auch teilweise aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika, verschiedene Ansätze, wo dann diese Elderlies, diese Mamas, die Babas dann vorbei, weißt du?
Eine Salha
machen, wo dann hier Springerpresse und Erzkonservative, die drehen ja dann durch.
Klar, ein Geheimtreffen
aber
machen die.
Aber eigentlich
aus.
Ist es ja nur so eine Art Vermitteln und ja. Es ist eigentlich nur ein, das gibt es ja auch professionell, wenn man sich mit seinem Chef verkracht, dann kann man Leute einladen und die machen dann so eine Art Vermittlungssession, sodass man eine Lösung findet. Und das gibt es auch in die Kultur eingewoben.
Ja, ja, es gibt diesen, ich habe seinen Namen vergessen, Mohammed.
Natürlich Mohammed. Was sonst?
Ja, das war Mohammed Ramadan oder sowas. Sein Name weiß ich nicht mehr genau. Der war auf jeden Fall Bodyguard von Michael Jackson und von Michael Jordan und sowas. Mhm. So ein sehr bekannter. Auch in den Medien sehr bekannt, mit so einem langen, grauen Haarenzopf, gut aussehender Mann, dessen Job es mittlerweile ist, diese Gespräche eben zu führen. Ne? Ja. Also der bringt dann zwei Familien zusammen, oftmals die Ältesten dieser Familie, dann machen die eine Salha, also Salha, Zalleh ist eigentlich so
Wiedergutmachen,
ja. Etwas reparieren. Das ist das richtige Wort eigentlich. Und er bringt die dann so zusammen und das ist passiert völlig unabhängig von Polizei. Ne? Also das sind zwei Familien, die haben ein Problem, egal was es jetzt sein kann. Und er bringt die zusammen und vermittelt dann zwischen denen, damit dieses Problem eben aus der Welt geschaffen wird.
Deutsche Kultur ist das Gegenteil davon. Wenn dein Nachbar zu laut ist, dann rufst du die 110. Du gehst nicht einmal klopfen und versuchst, das Gespräch zu suchen und zu klären, sondern du rufst die Polizei. Ja. Das finde ich tatsächlich etwas verstörend, dass man zum Beispiel in der Nachbarschaft nicht miteinander spricht. Und so kann man auch, glaube ich, rein kulturell betrachtet, versuchen, Konflikte anders zu lösen. Mhm. Das sind so diese,
das wäre ein Punkt.
Diese Punkte. Aber dann gibt es die ganz bürokratischen Punkte, wo ich jetzt nur einen rauspicke.
Gerne.
Und zwar kann die Polizei sich nicht selbst beaufsichtigen. Es ist, also du kannst kein Kind alleine in einem Raum mit vielen Süßigkeiten lassen und darauf setzen, dass das Kind nicht knabbern wird. So, die Polizei muss beaufsichtigt werden. Es braucht quasi eine Polizei für die Polizei. Und das ist etwas, da sträuben sich alle Christian Lindners, alle Nancy Faeses dagegen. Aber es ist tatsächlich aus der Praxis von anderen Ländern, in Nordirland zum Beispiel oder in Dänemark, eine sehr, sehr effektive Methode, ein sehr, sehr effektives Mittel, zumindest aufzuklären, wenn Macht missbraucht wird innerhalb der Polizei. Was, by the way, auch gut für die Polizei ist. Es gab in diesen Ländern auch Fälle, wo die PolizistInnen dann damit konfrontiert worden sind, dass sie zum Beispiel racial profiled haben. Mhm. Und dann kam eine unabhängige Behörde mit allen Kompetenzen, mit Einsicht in die Akten. Das ist total wichtig. Und die hat dann festgestellt, nee, das war nicht so. Mhm. Das ist sehr nicht so häufig passiert. Ganz oft haben dann die Betroffenen Recht bekommen. Aber es ist auch im Sinne der Polizei, das aufzulösen, aufzuklären. Und deswegen wäre das eine Möglichkeit, um für mehr Gerechtigkeit und mehr Sicherheit auch zu sorgen. Weil was jetzt passiert, PolizistInnen wissen, sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht belangt und nicht bestraft.
Narrenfreiheit.
Ja.
Was können denn Betroffene tun? Wir haben ja schon einige gehört vorhin. Wir sind selber Betroffene davon. Welchen Tipp hast du, wie man, wenn man Opfer von Racial Profiling oder Polizeigewalt geworden ist, anwenden kann? Du hast ja vorhin schon gesagt, ein, ja, wie so ein Lebens-Überlebenstipp ist, sich das erstmal so in meinem Fall jetzt so mitzumachen.
Ja. Nicht den Babbo spielen, wenn es ganz glimpflich wird. Also, es ist. Ich weiß auch, da spielt auch Männlichkeit eine Rolle, da spielt Selbstverteidigung eine Rolle. Wir haben über Deutschrap gesprochen, da gibt es ja auch Lyrics, wo dann sorge ich selbst dafür, dass es irgendwie, macht es nicht. Macht es wirklich bitte nicht, weil es ist, es geht hier um Leben und Tod und deswegen gibt es eigentlich die Regel, gegenüber stehen PolizistInnen, sie sind bewaffnet, sie haben das Gewaltmonopol, sie haben die Hegemonie auf ihrer Seite, versucht zu deeskalieren von deiner Seite, kooperieren erstmal. Wenn man Polizeigewalt beobachtet, dann ist es absolut effektiv, das zu dokumentieren. Mhm. Da habe ich versucht, auch im Buch einen Leitfaden aufzuschreiben, wie man das auch sicher macht, zum Beispiel nicht dazwischen gehen, zum Beispiel auch sich nicht irgendwas von irgendwelchen PolizistInnen erzählen zu lassen, dass das nicht geht, das geht. Man darf es nur nicht einfach direkt auf Instagram oder TikTok zum Beispiel hochladen. Da gibt es einige Regeln, die man beachten muss, aber das ist ganz oft der einzige Beweis, den man dann im Nachhinein hat.
Ja.
Weil Teil der Wahrheit ist, vor Gericht, wenn das überhaupt so weit kommen sollte, und das ist wirklich weniger als 2% der Fälle, die vor Gericht dann verhandelt werden, weil das Justizsystem auch sehr polizeifreundlich ist, wenn es so weit kommen sollte, dann ist Videobeweis Gold wert. Und es gibt auch diesen Fall aus Brandenburg-Havel, wo so ein Anwalt so einen auf CSI Brandenburg-Havel gemacht hat, vor Gericht. Der hat erstmal die Polizisten lügen lassen. Die haben gelogen, bis sich die Balken gebogen haben. Und dann hat er so triumphierend dieses Video rausgeholt, wo zu sehen war, dass sie den Typen verprügelt haben. Und das ist ein kleines Beispiel. Es ist total wichtig zu dokumentieren. Dann, wenn man selbst betroffen ist, gibt es nicht so viele, aber schon einige NGOs, Vereine, die sich um eben Betroffene von Polizeigewalt kümmern. In Berlin ist es zum Beispiel die KOP, K-O-P. Das kann man auch übers Internet schnell finden. Es gibt einige Stellen, die sich mit rechtsextremer Gewalt auseinandersetzen, wo man aber merkt, da gibt es auch so Lücken. Polizeigewalt ist dann, zum Beispiel wenn du in Bayern bist und von der Polizeigewalt betroffen bist, hast du die Arschkarte gezogen. Also gibt es sehr wenige Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Und dann informieren. Es macht und gibt auch einem so die Energy, dann damit zu dealen. Und dann ist es auch total wichtig, sich auch einzugestehen, dass das Problem größer ist als du, als ich, als einzelne Leute. Und dass wir einen politischen Diskurs darüber führen müssen. Und das ist was, was auf lange Sicht geschehen muss und was nicht von jetzt auf gleich passieren kann.
Ich glaube auch, Wissen ist Macht. Ja. Ne? Also es gibt zum Beispiel, ich habe einem Anwalt auch mal einen Beitrag gehört, dass der auch gesagt hat, du darfst im Zug, wenn der Polizist dich anspricht, der möchte eine Personalkontrolle machen und er hört, dass du fließend Deutsch sprichst, darf er nicht alles einfach machen. Du darfst danach alles dokumentieren. Namen, hier Personalnummer, das ist alles, was du in Erfahrung bringen darfst. Also er kann dir das nicht verwehren. Er darf faktisch nicht. Und da darf man das auch alles zur Anzeige bringen, wenn das übergriffig war. Man kann danach darüber diskutieren, wie die Anzeige danach verfolgt wird, aber ich finde, alleine diese Macht zu haben, ich darf das alles in Erfahrung bringen, ich darf es alles dokumentieren, ist schon so eine gewisse Form von in so einer Machtlosigkeit trotzdem ein bisschen Empowerment.
Haben wir noch Zeit für einen absurden Tipp?
Super.
Also was ich tatsächlich gelernt habe, ich habe so wie im Labor das dann versucht, in dem Augenblick, wo ich im Zug sitze und auf meinem Laptop rumhacke, einer ganz teuren Marke,
die wir nicht nennen werden,
plötzlich gucken diese Polizisten, dann kommst du, so Harry und da Harry 2, die kommen dann so und die gucken, die sind so ein bisschen verwirrt.
Ja.
Die sind so, der sieht so aus wie irgend so ein Refugee, aber irgendwie hat er diesen...
Passt.
Na, lass mal weitergehen. Aha. Und das ist doch... Das, also, was ist das für ein Sicherheitskonzept? Wie sieht eigentlich eine Person aus, die was Schlimmes oder Boshaftes machen möchte?
Ja.
In dem Augenblick macht man ja nicht mehr und die jungen Leute sowieso nicht mehr, aber wenn man so eine ganz große Zeitung ausbreitet und dahinter verschwindet, die dann... Racial Profiling kann man auch so ausdrücken. Ein bisschen Glitzer drauf machen, weißt du?
Ja.
Ein bisschen Glitzer drauf machen und so ein bisschen dann ins Telefon sprechen und dann kommen die vorbei und dann denken sie, irgendwie, nee.
Das System
dann, dann gehen wir so weit. Und ich so, euer System, wir können es hacken. Wir können es einfach sassy sein. Einfach sassy und teure Dinge quasi kaufen. Aber es ist so... Es ist so auch absurd, finde ich, dass man das so dann teilweise an einigen Stellen, das funktioniert nicht immer, aber an einigen Stellen dann doch einfach so austricksen kann.
Ja, wie weite Wege man gehen muss, um nicht belangt zu werden. Ihr habt schon gehört, in diesem Buch steckt sehr, sehr viel drin. Wir dürfen keine Werbung machen, aber ich glaube, ich würde euch einen guten Tipp geben in der Recherche zu diesem Thema. Vielleicht dann den ein oder anderen Autor, der vielleicht... möglicherweise gerade im Raum ist, sein Buch euch zu kopieren. Vielleicht, ich dribble ja gerade das Werbesystem. Und da in das Buch einzulesen, ich glaube, es ist super wertvolle Arbeit, die du machst. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke.
In Deutschland sterben Menschen durch Polizeigewalt, sind gestorben und es wird auch weitere Fälle geben. Deswegen informiert euch dazu, lernt eure Rechte. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, 5 Sterne auf Spotify. Einen Kommentar, wenn ihr was erlebt habt und das loswerden möchtet, würde mich sehr interessieren. Folgt Mohammed auf Social Profiles.
Kommt vorbei,
schaut euch die Insta-Stories an. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Was würde Baba sagen? Salam.
Tschüss.
Was würde Baba sagen ist ein Podcast von Funk und dem RBB. Moderation und Redaktion Marcel Aburakia und Franziska Wachholz. Produktion Kanak Film von Yelda Türkmen und Markus Halbmeier. Abgenommen wird das Ganze von Polo Türk und Klaas Schwartau.